SWR 2 Tandem.
Mit Elinor Krogmann, guten Abend. Zu Gast ist heute eine Frau, die viele Ausbildungen gemacht hat und schon viele Aufgaben übernommen hat. Sie ist Lehrerin, Erziehungswissenschaftlerin, Therapeutin, Vortragsrednerin, Autorin, Puppenspielerin, Vereinsvorsitzende und nicht zuletzt Mutter und Großmutter. Und all diese Rollen haben mit Kindern und ihrer Entwicklung zu tun. Gabriele Pohl, herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Eins Ihrer großen Themen, Frau Pohl, lautet lebensnahes Lernen. Was verstehen Sie darunter?
Darunter verstehe ich, dass Kinder heute mehr ans Leben angebunden sein müssen. Früher waren sie das mehr oder weniger dadurch, dass die Eltern zum Beispiel einen Betrieb hatten und sie da was mitbekommen haben, was der Vater tut oder die Mutter tut. Und die Kinder stärker eingebunden waren, auch in ihre Umgebung. Sie wussten, wo der Bäcker ist und was der tut und der Schuster und so weiter und so weiter. Sie waren auch viel mehr gefordert, eigene Wege zu gehen, zum Beispiel mitzuhelfen. Als ich noch Lehrerin war, wusste ich, in der Kartoffelerntezeit muss ich auf einige Kinder einfach verzichten, weil die haben was anderes zu tun. Die waren da sehr nah dran und heute ist es Bildungswesen so, dass die Kinder doch sehr abstrakt, intellektuell im Wesentlichen lernen. Und ich glaube, dass wir die Kinder wieder stärker einbinden müssen ins Leben. Dass Schule nicht so ein abgesonderter Bereich ist, oder ein bisschen so eine künstliche Welt, sondern wieder sich öffnet fürs Leben.
Die Pädagogin und Therapeutin Gabriele Pohl aus Mannheim ist zu Gast in SWR 2 Tandem. Eines ihrer großen Themen ist das lebensnahe Lernen. Frau Pohl, Lernen fängt ja bereits mit dem ersten Atemzug an. Was passiert dann? Wie lernt das Kind dann weiter?
Es lernt eigentlich permanent bei allem, was es tut. Es lernt, indem es Erfahrungen macht mit sich und mit der Welt. Und es lernt vor allen Dingen am Vorbild. Das Vorbild der Umgebung, des Erwachsenen. Ein Kind, das keinen aufrecht laufenden Menschen erlebt, wird nicht laufen lernen. Das heißt, das Kind braucht immer das Vorbild. Insofern sind wir, finde ich, ziemlich in der Bredouille als Erziehende, weil wir müssen natürlich auch ein Vorbild abgeben, das nachahmenswert ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel völlig fahrig zu Hause Rumfuhrwerke, dann hat das Kind ganz wenig Nachahmungsangebote.
Darf ich mal kurz unterbrechen? Sie haben von Fahrigkeit geredet, dass das Kind dann dadurch keine Möglichkeit hat, nachzuahmen. Warum nicht? Dann ahmt es halt Fahrigkeit nach.
Richtig, aber das ist ja nicht das, was man dem Kind wünscht. Also ich erinnere mich an Situationen als Mutter, wo man so drei Sachen gleichzeitig macht. Ja? Und das Kind eigentlich gar nicht mehr versteht, was tut die denn da? Ja, da stopft sie Wäsche in die Waschmaschine und dann rührt sie den Kochtopf und dann hat sie womöglich noch ein Telefon am Ohr. Und das ist ja für ein Kind total verwirrend. Ein Kind braucht Zusammenhänge. Es muss verstehen können, was tut der Erwachsene.
Das heißt, Sie sind ganz gegen Multitasking.
Ja, ich glaube, Kinder brauchen die Möglichkeit, nach ihrem Gutdünken ihre Sinne einzusetzen und nicht vom Erwachsenen Impulse zu bekommen. Das heißt, wenn ich immer meine, ich müsste als Erwachsener eingreifen und den Kindern irgendwie was zeigen wollen, dann lässt die Motivation sofort nach beim Kind, weil es eigentlich die Dinge selber ausprobieren will. Es gibt sogar Untersuchungen bei Säuglingen, wenn die ein Spielzeug ausprobieren und der Erwachsene greift ein und zeigt ihnen, wie es geht, verlieren sie das Interesse dran. Und ihre Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, sind viel, viel größer als das, was das Ding eigentlich funktional hergibt.
Mhm. Eins Ihrer Wörter in dem Zusammenhang, also in Ihren Publikationen, Sie haben ja auch Bücher geschrieben, ist das Wort Selbstwirksamkeit. Ja. Was meinen Sie damit?
Das heißt, dass ein Kind erlebt, ich kann das. Wenn der Erwachsene immer sagt, komm, ich helfe dir oder ich mache das für dich oder das kannst du noch nicht, hat das Kind ja das Gefühl, ich brauche immer den Erwachsenen. Wenn ich ihm aber den Raum gebe, die Dinge selber auszuprobieren, dann erlebt es Selbstwirksamkeit. Also ich denke an so eine Situation bei einem meiner Enkelkinder, der mal versucht hat, auf den Stuhl zu klettern und Es war so ein bisschen mühsam, weil er klein war und der Stuhl war ein bisschen kompliziert. Und ich dachte, mein erster Impuls war, ich helfe dem jetzt und setze den hin. Dann habe ich mich aber glücklicherweise zurückgehalten und habe gemerkt, dass der drei verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, auf diesen Stuhl zu kommen. Und dann war der natürlich stolz, als er dann da oben saß und das Ganze alleine hingekriegt hat. Und man ist ganz schnell dabei, als Erwachsener zu helfen.
Also man greift zu schnell ein,
ja,
und lässt die Kinder zu wenig selber ausprobieren.
Ganz genau.
Mhm. Ja. Es ist ja eigentlich auch aus einem fürsorglichen Instinkt heraus.
Selbstverständlich. Mhm. Das ist immer gut gemeint. Aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Jedenfalls in dem Falle nicht.
Sie plädieren für das freie Spiel als Lebensbewältigung. Das wäre jetzt in dem Beispiel auch der Fall gewesen, also ein Versuch, auf einen Stuhl zu kommen, und wenn ich es schaffe, habe ich das Leben ein ganzes Stück bewältigt, mhm, auch für so ein Kleinkind.
Ja, das ist so die eine Seite im körperlichen Ausprobieren, was kann ich, eigene Grenzen zu erfahren und auch zu überschreiten. Und das andere ist insofern auch Lebensbewältigung, als Kinder die Dinge, die sie nicht verstehen, umsetzen müssen im freien Spiel. Und das tun Kinder immer. Also darauf beruht auch meine Therapieform, dass Kinder Möglichkeiten ergreifen, die das, was unbewältigt ist, in ihnen im Spiel zu verarbeiten. Das tun die von klein auf, ganz selbstverständlich. Und wenn sie den Raum haben und die Zeit, dann tun sie das noch sehr lange.
Und welche Rolle spielt in all diesem Ausprobieren denn auch die Natur, das Draußensein?
Die Natur gibt natürlich besonders viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Im Gegensatz zu teengenormten Spielplätzen sind die Herausforderungen ja viel größer. Einerseits, wie komme ich auf den Baum rauf? Kann ich über den Bach springen? Kann ich über den Bach balancieren auf dem Stamm und so weiter und so weiter. Also große Herausforderungen einerseits, und andererseits gibt die Natur natürlich auch noch mal was ganz anderes her, nämlich so einen ganz besonderen Freiraum, da ist viel Aufforderungscharakter, aber es ist keiner, der mich bewertet. Die Natur bewertet nicht. Und wenn ich Eltern habe, die sagen, ach, mein Kind ist immer so schwierig, und ich sage, wann geht's denn gut? Und dann sagen die, wenn wir draußen sind. Und genau das ist der Fall. Also draußen geht's den meisten Kindern wesentlich besser, weil diese Einschränkungen, die sie sonst haben, und auch der Erwachsene, der immer wieder kontrollierend dabei steht, vielleicht doch nicht so viele Möglichkeiten hat, da sich einzumischen. Im besten Fall sind die Kinder alleine dann und nicht mit Erwachsenen unterwegs.
Die Pädagogin und Therapeutin Gabriele Pohl in SWR 2 Tandem. Frau Pohl, Sie haben ja vorhin gerade schon ein Plädoyer dafür gehalten, die Kinder selber ausprobieren und machen zu lassen und nicht so schnell einzugreifen. Und Sie haben für die Natur, für das Spiel in der Natur plädiert, das so viele freie Möglichkeiten den Kindern bietet. Sind Sie denn dann ganz gegen Computerspiele zum Beispiel?
Das kommt auf das Alter an. Ich glaube, wenn Kinder in der frühen Kindheit andere Erfahrungen machen konnten, dass man sein Leben auch anders verbringen kann als vom Bildschirm, sind sie sicherlich auch nicht gefährdet, jetzt völlig in die Computerwelt abzudriften. Aber ich habe eben sehr viele Kinder in der Therapie, also Jugendliche, vor allen Dingen Jungs, die sich ganz zurückgezogen haben in diese Welt. Und das macht mich schon auch traurig, wo ich glaube, man muss wirklich aufpassen, ab welchem Alter gestattet man den Kindern das. Ich finde, Kinder brauchen primär Erfahrungen aus erster Hand. Das heißt, sie müssen wirklich die Dinge erstmal am eigenen Leib erfahren können, bevor das medial irgendwie befriedigt wird. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Tiersendung über die Kuh sehe oder ob ich im Kuhstall bin. Mhm. Also da spielen andere Sinne mit, und das ist ein gewaltiges Erlebnis für ein Kind, so einer Kuh gegenüberzustehen. Und eine Kuhsendung ist vielleicht informativ, aber das sind Informationen und kein Wissen.
Das ist keine Erfahrung.
Ja.
Aber natürlich wachsen die Kinder in eine digitalisierte Welt rein, in der sie sich auch später bewähren müssen, zurechtkommen müssen. Also für sie spielt später und auch schon relativ früh eigentlich die Natur doch eine viel geringere Rolle als die Tatsache, dass ihre Spielkameraden schon ein Smartphone besitzen und die Eltern sowieso. Und auch, dass die Spielkameraden auch gemeine Fotos zum Beispiel aufnehmen können. Also das kommt ja recht früh schon. Mit 8, 9 Jahren sind ja die Kinder mit sowas heute konfrontiert.
Ja, leider. Also ich finde das wirklich dramatisch, weil ich glaube, in dem Alter brauchen die Kinder wirklich was anderes. Die brauchen in dem Alter wirklich noch keine Computer. Das hat später immer noch Zeit. Also Medienmündigkeit heißt für mich erstmal, ohne Medien überhaupt auszukommen. Also wirklich Erfahrungen mit der Welt zu machen, bevor ich das alles digital bekomme. Ich finde es dramatisch. Also ich kriege natürlich auch die Fälle besonders mit, wo die Kinder ganz, ganz darin verschwunden sind. Also wir haben da im Zwischenraum Kinder, die sind ein halbes Jahr nicht mehr aus dem Bett gekommen und haben nur noch Computerspiele gemacht.
Zwischenraum ist ein Projekt auch von Ihnen in Mannheim. Über das wollen wir später sprechen, über Ihr Institut. Die Arbeit in Ihrem Institut haben Sie schon angedeutet, Ihre therapeutische Arbeit. Sie haben das Kaspar-Hauser-Institut für heilende Pädagogik, Kunst und Psychotherapie in Mannheim gegründet. Und da arbeiten Sie mit Kindern, mit verhaltensauffälligen Kindern. Oder was für Fälle haben Sie da?
Ja, also das sind Kinder, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten zu machen scheinen oder vielleicht auch eigene Schwierigkeiten haben, mit Ängsten zu tun haben. Ich arbeite auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort. Ich mache auch Familienberatungen, Familienkonferenzen und solche Dinge.
Und welche Probleme kommen besonders häufig vor, gerade mit Kindern jetzt?
Verhaltensauffälligkeiten in der Schule sind natürlich sehr beliebt. Und ich kriege sehr, sehr viele Kinder mit der sogenannten ADHS-Diagnose.
Warum so genannt?
Weil ich finde, das ist was Ausgedachtes. Also ich erlebe an diesen Kindern, dass jedes Kind hat da ein eigenes Schicksal dahinter, wo man einfach aufpassen muss, dass man das wirklich als einzelne Symptome, als eine Summe von Symptomen begreift und nicht als eine Krankheit, die zu therapieren wäre mit Pillen, sondern dass man vielmehr gucken muss, was fehlt den Kindern eigentlich oder was hat ihnen gefehlt, was brauchen die denn? Denn die entwickeln sich ja nicht unter Medikamenten, sondern die funktionieren halt.
Können Sie da einen Fall mal schildern? Ohne Namen natürlich. An dem Sie festgestellt haben, das hat nichts mit Pillen zu tun oder die Gesundung dieses Kindes hat nichts mit Pillen zu tun.
Da könnte ich Ihnen ganz, ganz viele Fälle schildern. Also das sind Kinder, ich erinnere mich an einen Jungen, da ist die Mutter drogenabhängig gewesen und der ist im Gefängnis aufgewachsen zum Beispiel. Oder ein anderer Junge, der im Waisenhaus groß geworden ist. Das sind Kinder, wo man spürt, die können einfach nicht bei sich sein, weil das viel zu gefährlich ist. Die sind dauernd in Bewegung und haben nie wirklich gelernt, ihre eigenen Grenzen zu spüren und die der anderen, weil sie ständig in Hab-Acht-Stellung waren. Was könnte denn jetzt wieder sein? Also die sind nicht wirklich vertraut mit sich und ihrem Körper und haben oft sehr viele familiäre Probleme noch zusätzlich zu bewältigen oft und solche Dinge. Und manchmal sind es tatsächlich nur Kinder, die ein bisschen lebhaft sind, die ich gerne wieder nach Hause schicke und sage, lassen Sie das Kind einfach mal ein bisschen spielen.
Diese Kinder, von denen Sie gerade berichtet haben, die wurden also mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert.
Ja.
Ja. Und wie arbeiten Sie dann mit denen?
Unterschiedlich. Manchmal gehe ich mit denen tatsächlich raus. Wenn ich feststelle, da ist eine Problematik dahinter, die sie gar nicht wirklich bewältigen können, dann arbeite ich mit denen sehr gerne mit Puppen, also mit Archetypen, mit archetypischen Puppen. Die spielen dann ihre eigene Geschichte und das gibt mir die Möglichkeit, ich spiele da mitzuempfinden, was spürt das Kind und andererseits gleichzeitig von oben drauf zu gucken, was für eine Geschichte erzählt das Kind denn da und wo hat es Ressourcen? Also wie kann ich das, was das Kind gesundet, hervorrufen oder initiieren, wobei das Kind da sehr steuert. Also ich habe da gar nicht furchtbar viele Möglichkeiten. Oft reicht es, dass die wissen, ich weiß, worum es geht.
Und wenn ein Kind jetzt diese starke Motorik hat und angeblich ADHS, reicht da eine Stunde die Woche Arbeit mit Ihnen, um weiterzukommen?
Wissen Sie, die eine Stunde in der Woche, da haben die überhaupt keine Hyperaktivität, da spielen die einfach. Natürlich ist es immer die Frage, wie schwerwiegend ist die Problematik, die dahinter steht. Manchmal reichen ein paar Stunden und ein paar hilfreiche Gespräche mit den Eltern und es geht wieder besser. Oft sind die auch komplett überfordert mit einem Nachmittagsprogramm jeden Tag und einem Leistungsdruck in der Schule und so weiter. Und vieles löst sich, wenn ich die Familien mit einbeziehen kann und da ein bisschen die Eltern unterstützen kann.
Also es gibt sicherlich die Eltern, die zu viel von ihren Kindern wollen und auch zu viel machen für die Kinder und das Kind dadurch unter Druck bringen, entsprechend auch zu reagieren und gut zu sein. Und es gibt natürlich auch sehr viele Eltern, die zu wenig Aufmerksamkeit für ihr Kind haben. Wie kommen Sie an die ran, zum Beispiel in Ihrer Praxis?
Die Eltern kommen ja zu mir mit einer Sorge. Das heißt, Eltern, die zu mir kommen, die haben die Intention, ihren Kindern helfen zu wollen. Da habe ich eigentlich immer die Möglichkeit, sofort hilfreich unter die Arme zu greifen, weil die wollen ja geholfen kriegen. Ich bin jetzt nicht in einer Einrichtung, in einer aufsuchenden Familienhilfe oder so, sondern die kommen ja zu mir. Und das ist für mich natürlich ein absoluter Vorteil.
Ja. Also Sie arbeiten im Grunde mit Menschen, die auch wirklich etwas verbessern wollen.
Genau, die wollen was verändern, die wollen wissen, habe ich was falsch gemacht, kann ich was anders machen, wie kann ich meinem Kind helfen.
SWR 2 Tandem mit der Pädagogin und Therapeutin Gabriele Pohl über ihr Institut, das Kasper-Hauser-Institut in Mannheim, haben wir gerade schon gesprochen. Sie haben vor 6 Jahren noch ein anderes Projekt gegründet, nämlich den Zwischenraum. Was machen Sie da? Auch in Mannheim ansässig.
Da betreuen wir Kinder, die in Entwicklungskrisen stecken. Vor allen Dingen Kinder, die schulmüde sind oder von der Schule ausgeschlossen wurden. Es gibt einmal eine Präventivgruppe. Das heißt, da nehmen wir die Kinder raus, wenn sich die ersten Anzeichen zeigen, dass es nicht gut läuft in der Schule.
Und Sie nehmen sie raus aus der Schule?
Aus der Schule raus. Mhm. Die sind dann vormittags bei uns, den ganzen Vormittag bis mittags 2:30.
Das ist möglich, weil es gibt eine Schulpflicht.
Ja, es gibt eine Schulpflicht. Die werden dann von der Schule freigestellt, weil die Schulen wissen natürlich, wenn wir nicht handeln, dann lassen die sich über Wochen krank schreiben oder fangen an zu streunen und so weiter. Also wir kooperieren gut mit den Schulen, weil die auch merken, die Kinder kommen dann nach 3 Monaten in der Regel wieder in die Schule zurück und sie sind gestärkt und es geht ihnen besser und sie haben vielleicht auch wieder ein Ziel vor Augen. Und wir haben intensivpädagogisch betreute Kinder. Das sind Kinder und Jugendliche, die schon ziemlich durch die Maschen gefallen sind, durch alle möglichen Institutionen, Psychiatrie, Heim und so weiter, die wir dann längerfristig betreuen. Und wir begleiten die Kinder auch in die Schule, wenn es nötig ist. Also wenn die bei uns waren und wieder in die Schule zurück wollen, dann kriegen die von uns eine Integrationshilfe, damit es leichter geht, wenn es jetzt eine schwerwiegendere Geschichte gewesen ist.
Sie haben vorhin kurz angedeutet, die Geschichte eines Jungen, der sich schon sehr zurückgezogen hatte in eine internetdigitale Welt, also der sozusagen sich zurückgezogen hatte in eine Parallelwelt. Kommt das öfter vor? Also ist das öfter Teil Ihrer Arbeit, sich mit Internetsucht vielleicht auch auseinanderzusetzen?
Ja, also der Junge, von den ich da vorhin erwähnt habe, da gab es häuslich ziemliche Turbulenzen. Der blieb dann wirklich im Bett und hat sich gar nichts mehr zugetraut. Der hat nur noch Computerspiele gespielt und war kaum noch zu bewegen, aus dem Zimmer zu kommen. Der kam dann zu uns, erstaunlicherweise. Der hatte eine lange Fahrt, ist trotzdem dann jeden Tag zu uns gekommen. Und am Anfang hatte er das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich will, und hat sich nichts zugetraut. Der war dann sehr leicht zu motivieren, mit uns Gemüse anzubauen und Hochbeete zu bauen und dergleichen zu tun und künstlerisch zu arbeiten. Und der hat dann innerhalb von einem halben Jahr war dem ganz klar so, jetzt weiß ich, was ich will. Ich will nämlich Gärtner werden und ich will wieder in die Schule zurück, damit ich meinen Abschluss schaffe. Und dann hat er richtig losgelegt, auch schulisch zu arbeiten mit uns. Wir haben dann auch eine Extrapädagogin, die schulischen Angelegenheiten mit den Kindern bespricht. Und der ist nach einem Dreivierteljahr in die gleiche Klasse zurückgekommen. Der musste nicht irgendwie jetzt noch mal eine Klasse runter oder so. Jetzt habe ich gerade gehört, der hat einen Realschulabschluss gemacht und hat die Gärtnerlehre begonnen.
Also der hat sich dann komplett gedreht, kann man sagen, aus der Parallelwelt des Internets in etwas ganz Handfestes, was vor ihm auf der Erde liegt.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Was für Schwierigkeiten tauchen noch auf?
Ängste sind natürlich in allererster Linie Grund, weshalb die Kinder nicht in die Schule gehen. Oft haben sie schlechte Erlebnisse in der Schule, sogenannte Mobbing-Erfahrungen. Also die Kinder werden verächtlich gemacht, sie werden von ihren Mitschülern über WhatsApp fertig gemacht oder durch sonst wie. Die haben natürlich auch oftmals Schwierigkeiten, was das Schulische im engeren Sinne anbelangt, also die haben Leistungsabfall und so weiter. Also sie sind oft wirklich stecken in Entwicklungskrisen fest und dabei versuchen wir sie rauszuhelfen. Daraus versuchen wir sie rauszuhelfen. Ja, es ist Schulangst, Schulphobie in erster Linie, was da eine Rolle spielt oder was sich dann in der Schulangst ausdrückt. Also es gibt unterschiedliche Probleme, die man breit angucken muss. Es ist ganz selten ein isoliertes Problem. Man muss in die Schule gucken, man muss aber auch in die Familie gucken und das Individuelle berücksichtigen. Also wir versuchen sehr individuell auf die Kinder einzugehen und zu gucken, was braucht der Einzelne. Also da wird dann, soweit es geht, mit den Eltern auch zusammengearbeitet, mit den Lehrern gearbeitet. Wir kriegen auch die schulischen Unterlagen, um die dann wieder sozusagen darin so weit begleiten zu können, dass sie eben nicht jetzt allzu viel Stoff versäumen, aber sie machen eben auch ganz andere Dinge, ganz eigene Projekte. Wir versuchen anzuknüpfen daran, was die Kinder wirklich gerne wollen. Also ich habe jetzt gerade so einen Zauberkünstler im Zwischenraum, ja, der will Zaubertricks ausprobieren, das macht er auch. Und dann muss er die ja auch aufschreiben, damit er die nicht vergisst. Und so kommt er auch wieder zum Schreiben. Oder es gibt da Kinder, die sind Handwerker und die wollen halt was bauen. Und auch da kann ich ja schulisch gut andocken, weil da muss ich was messen, da muss ich was ausrechnen, da muss ich kalkulieren, da muss ich planen. Da muss ich mir auch einen Plan machen, wann will ich fertig sein damit, was sind die einzelnen Schritte und so weiter. Also Dinge, die man abstrakt in der Schule meistens lernt, lernt man dann am praktischen Tun eben auch.
Sie setzen da an, was die Kinder wollen, aber die Kinder wollen ja unter Umständen ständig WhatsApp schreiben. Das dürfen sie vermutlich nicht.
Nein, nein, das... Nein, also die Handys, die dürfen sie gerne in der Tasche haben, wenn sie nicht benutzen. Aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn die an ihrem Handy hängen bei uns. Also außerdem ist es bei uns viel zu schön und zu aufregend, da hat man gar keine Lust drauf.
Ihr Thema ist das lebensnahe Lernen, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Wie war das eigentlich bei Ihnen in den 50er Jahren, als Sie Kind waren? Wie lebensnah haben Sie gelernt?
Also, als ich Kind war, da war ich morgens in der Schule und dann war ich mittags draußen und habe mit meinen Freunden gespielt, wie die meisten in meinem Alter. Da hat sich ja niemand gekümmert. Das heißt, ich habe am Leben gelernt. Ich habe an den Schrammen gelernt, die ich mir geholt habe, an den aufgeschlagenen Knien und an den schrecklichen Streitereien mit den Nachbarskindern und an den Abenteuern, die wir erlebt haben natürlich. Und als ich in die Schule ging, also als ich dann aufs Gymnasium ging, da hatten wir Oberstufenreform, das war sehr praktisch, da musste man nämlich nicht viel in der Schule sein. Da saßen wir dann im Café und haben philosophiert und da habe ich auch eine Menge gelernt.
Aber als Sie noch ein Kind waren, wie bewerten Sie denn das Verhalten der Erwachsenen damals Ihnen als Kind gegenüber? War das auch schon so... Ja, überfürsorglich und ich helfe dir bei allem.
Also meine Eltern hatten bestimmt kein einziges Erziehungsbuch, also keinen Ratgeber. Da musste man halt irgendwie funktionieren. Man sollte brav sein, möglichst nicht auffallen in der Schule und pünktlich zum Essen da sein und nicht schmatzen. Und den Mund halten, damit die Erwachsenen sich unterhalten konnten. Mehr Vorgaben gab es dann nicht und mittags waren wir frei. Das war sicherlich der Vorteil. Klar habe ich Auswirkungen der schwarzen Pädagogik auch erlebt, selbstverständlich. Das liegt an der Zeit. Aber am Nachmittag waren wir halt nicht mehr kontrolliert. Und das habe ich schon als Vorteil erlebt zu den Kindern heute.
Wie erklären Sie sich, dass gerade Kinder, Erziehung, lebensnahes Lernen, freies Spiel Ihr Thema wurde? Eigentlich ja Ihr Lebensthema.
Das kam wahrscheinlich durch meine eigenen Kinder, weil ich da noch mal stärker ins Bewusstsein bekommen habe, was Kinder brauchen. Also wie die aufblühen, wenn die draußen sind und da ihre Erfahrungen machen können, wenn die nach Hause kommen mit roten Backen und dreckigen Hosen. Und ich glaube, das war vor allen Dingen der Anlass. Ich habe immer gerne gespielt, also ich spiele immer noch gerne. Ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich finde es immer noch super. Auch selbst wenn die anfangen, Verstecken im Dunkeln zu spielen, da bin ich eigentlich auch immer noch dabei. Also ich spiele gerne und ich bin gern draußen und das habe ich meinen Kindern auch vermittelt. Ich glaube, so ist es wahrscheinlich entstanden. Ich habe mich in der Schule nicht angesprochen gefühlt, ganz selten. Ich dachte immer, das ist so abstrakt, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich habe mehr gelernt durch das, durch andere Menschen, die mir was anderes gezeigt haben und nicht das intellektuelle, schulische Lernen.
Laufen lernen mit Drangsal. SWR 2 Tandem mit der Pädagogin und Therapeutin Gabriele Pohl. Sie haben schon erzählt, Frau Pohl, Sie haben eigentlich durch Ihre Kinder zu diesem Thema lebensnahes Lernen gefunden. Sie haben 5 Kinder großgezogen. Was ist Ihnen da gelungen und was nicht?
Ui. Ich glaube, was mir gut gelungen ist, ist, mich auf die Kinder einzulassen. Ich war auch lange Zeit wirklich zu Hause und habe nur sporadisch ein bisschen Theaterkurse gegeben und sowas. Ich konnte mich, glaube ich, gut auf sie einlassen. Ich habe wahnsinnig gern Kindergeburtstage geplant und durchgeführt. Ich konnte gut mit der Zeit umgehen, insofern als ich wirklich alles stehen und liegen lassen konnte, wenn die Kinder mir ein Theaterstück vorführen wollten oder so. Solche Dinge konnte ich, glaube ich, ganz gut. Ich habe viele Dinge nicht gut gekonnt. Also wenn ich Eltern irgendwelche Ratschläge gebe, dann sage ich auch immer dazu, ich habe vieles gelernt, weil ich es falsch gemacht habe. Deswegen kann ich jetzt sagen, wie es eigentlich sein muss. Ich war sicherlich auch ungeduldig, obwohl mein Mann sagt immer, das wäre ich nicht gewesen, aber ich glaube schon. Also ich lag oft abends im Bett und habe gedacht, ach, jetzt hast du wieder den ganzen Tag nur geschrien.
Das haben Sie uns auch geschrieben mit der Ungeduld im Vorfeld, in Vorbereitung auf diese Sendung, ja. Haben Sie geschrieben, das ist eine Ihrer Untugenden, Ungeduld.
Ja. Also ich habe sicherlich ganz schlechte Mutter bei der Hausaufgabenbetreuung, das konnte ich nie gut. Weswegen ich immer noch dafür plädiere, dass man die endlich mal abschafft, weil das nur Krisen hervorruft in den Familien.
Also kann man sagen, Ihr Bereich war eher der fantasievolle, ja, und weniger der disziplinarische.
Genau, so ist es. Und ich bin auch nicht besonders gut im Aufräumen.
Sie sind ja auch Puppenspielerin.
Ja.
Teil eines Puppenspielprojekts, das heißt das Mondschaf.
Ja.
Wer bucht Sie? Für wen spielen Sie?
Wir haben eigentlich ein festes Haus.
Sogar.
Also wir sind permanenter Gast in der Freizeitschule in Mannheim. Das hat ein kleines Theater, das ist ein Kulturzentrum mit einem kleinen Theater. Da haben wir unsere ganzen Requisiten gelagert und da spielen wir. Wir haben früher viele Gastspiele gegeben. Wir haben sogar Preise eingeheimst, obwohl wir ja nur eine Amateurbühne sind. Aber das können wir jetzt nicht mehr. Dazu habe ich zu viel zu tun und meine Partnerin auch. Also wir machen ein paar Spiele im Jahr und das mache ich sehr gerne. Aber es ist jetzt keine große Nummer mehr.
Hat das Puppenspiel auch etwas zu tun mit dem freien Spiel, das Sie propagieren?
Es hat was mit der Fantasie zu tun. Also wir haben die Spiele immer so gemacht, dass wir den Kindern Raum gelassen haben für die eigene Fantasie. Also immer Erzählteile und mit wenig Requisiten gearbeitet, damit die Kinder ihre eigenen Bilder entwickeln können. Das war mir wichtig, weil die sagen oft, wenn sie den Titel hören, ach, das kenne ich schon, das habe ich schon im Fernsehen gesehen. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil gerade bei den Märchen ist es ja besonders schön, weil man eigene Bilder eigentlich hat, wenn man sie erzählt bekommt. Und wir erleben immer, wie gebannt die Kinder sind, gerade dadurch, dass es so wenig Tamtam drumherum ist, so wenig Kulissen und dergleichen, sondern nur in Andeutungen gespielt wird und erzählt wird. Und dann werden die ganz still und hören und schauen zu. Das ist eine ganz schöne Erfahrung. Und ich finde, das ist wichtig, dass gerade weil die mediale Welt so eine große Rolle spielt, dass die wieder zu eigenen Bildern finden.
Ich verrate jetzt noch was über Sie, das Sie uns geschrieben haben, nämlich, dass Sie am liebsten draußen unterwegs waren, draußen kochen, draußen schlafen, offenes Feuer. Ja. Das hat Ihr Leben begleitet. Jetzt sind Sie 67. Ja. Ist es immer noch so, draußen schlafen, draußen kochen?
Gerade im Sommer, ja, da habe ich meinen Schlafsack mitgenommen, in der Hoffnung, dass meine Enkel mit mir am Strand schlafen. Da haben die alle ihren Schlafsack vergessen. Und ich fand es so schade, ich hätte so gerne mal wieder draußen übernachtet am Strand. Mhm. Und kochen, natürlich, das mache ich im Zwischenraum.
Draußen kochen?
Ja.
Mhm. Überm Feuer tatsächlich?
Ja, natürlich, richtig, überm Feuer. Und es schmeckt viel besser, wie in der Küche gekocht.
Aha. Wie reagieren da Kinder drauf?
Die finden es herrlich. Mhm. Feuer machen, ich glaube, es gibt kein Kind, das es irgendwie todlangweilig findet.
Ihr neues Buch soll heißen, Die Würde des Kindes ist unantastbar.
Ja.
Was werden Sie da schreiben? Was schreiben Sie gerade?
Die Kinderrechtskonvention hat ja sehr stark dafür plädiert, dass Kinder keiner Gewalt ausgesetzt sind. Und ist, glaube ich, jetzt ein Konsens darüber, dass körperliche Züchtigung nicht mehr sein darf. Aber die seelischen Verletzungen, die werden oftmals doch missachtet. Und was ich besonders eklatant finde, sind diese ganzen YouTube-Filmchen, wo Kinder bloßgestellt werden. Also da gibt es so einen amerikanischen Komiker, der empfiehlt den Eltern, sie sollen doch irgendwelchen Müll einpacken, das den Kindern zu Weihnachten schenken. Und dann werden die gefilmt, wenn die dann entsetzt und voller Enttäuschung diesen Mist auspacken. Und sowas finde ich entwürdigend. Und das schlägt ja Wellen. Das ist ja nicht das Einzige. Das kann man ja erleben, wenn man die ganzen Reality-Shows im Fernsehen anguckt. Da wird einem das ja vorgelebt, dass es witzig ist, dass sich Menschen so dämlich anstellen und wie toll es ist, dass man nicht so blöd und so dick und so unverständlich ist wie die. Mhm. Ja, das kriegt man ja dauernd gezeigt.
Also die Abwertung witzig, ja, finden.
Ja, dass man die wirklich abwertet und entwürdigt, die Menschen. Das passiert auch, und das ist für mich so ein bisschen so ein Reizding, mit diesen ganzen Verstärkerprogrammen in den Familien, das den Eltern immer empfohlen wird von allen möglichen Pädagogen, dass man diese Verstärkerprogramme einsetzen soll. Also die Kinder Smileys kriegen, wenn sie was gut machen, und ein anderes Smiley, eben eins mit nach unten gebogenen Mundwinkeln, wenn sie was schlecht machen, wo ich finde, Kinder dürfen nicht konditioniert werden. Ich habe dafür zu sorgen, dass Kinder in einer guten Umgebung, in einer guten Atmosphäre groß werden und erleben, dass sie geschätzt werden und dass sie wichtig sind und nicht, indem ich sie konditioniere mit wie auf dem Hundeplatz.
Ein flammendes Plädoyer gegen das ständige Bewerten des eigenen Kindes. Gabriele Pohl, Pädagogin, Therapeutin, Autorin und Puppenspielerin, war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Mein Name ist Elino Krugmann. Einen schönen Abend wünsche ich noch.